So, hallo Bela.
Hallo.
Wir machen heute mal wieder, was wir am liebsten machen, oder beziehungsweise das kann ich von mir sagen, nämlich popkulturelle Erzeugnisse unter die Sexismus-, Rassismus- und herrschaftskritische Lupe nehmen. Es geht um Twilight. Ich würde vielleicht kurz mal einen kurzen Abriss machen für die, die es nicht kennen. Twilight ist eine Tetralogie. Es sind vier Bücher, die in den frühen 2000ern bis 2011 auch auf Deutsch erschienen sind, geschrieben von Stephanie Meyer. Fantasy, Protagonistin ist Bella, allein der Name lässt schon darauf zurückführen, dass es so eine Art Märchen aller Die Schöne und das Biest ist, finde ich. Bella verliebt sich in Edward, von dem dann schnell klar ist, dass er ein Vampir ist. Gleichzeitig ist Bella aber auch sehr eng mit Jacob befreundet, von dem sich dann später herausstellt, dass er ein Werwolf ist. Und wie wir spätestens seit What We Do in the Shadows oder Vierzimmerküche sagt wissen, sind Werwölfe und Vampire jetzt nicht so die engsten Freunde und können sich buchstäblich nicht riechen. Also genau, da ist dann einiges Konfliktpotenzial vorprogrammiert. Und ja, wir spoilern auf jeden Fall heute hier auch, weil ich nehme an, dass viele von euch diese Saga kennen. Die wurde vor fast 20 Jahren dann auch verfilmt, war ein Riesenhype im Kino. Bella und Edward heiraten am Ende, kriegen ein Kind und gehen in ihre unsterbliche Seligkeit. Dazwischen in diesen Büchern, die alle nicht weniger als 600 Seiten dick sind, passieren so ein paar Kämpfe und viel Liebesdrama, Gesülze, Eifersuchtsdrama aufgrund dieser Dreiecksgeschichte, die sich da mit Jacob so ein bisschen anbahnt. Und so ein bisschen nebenher noch neben Schauplatz die Schule. Bella ist ja eine 17-jährige Schülerin, also gibt es da auch noch ein paar menschliche Protagonistinnen, unter anderem ihren Vater und ein paar Freundinnen, Freunde in der Highschool. Das klingt total banal, ist es auch. Magst du vielleicht was zur Autorin sagen?
Stephanie Meyer ist Amerikanerin und soweit ich weiß, ist sie gläubige Mormonin. Und man kann sich jetzt erstmal fragen, okay, eine gläubige Christin schreibt ein Buch über Vampirliebesgeschichten. Was ich da so mitbekommen habe, ist, dass bei ihr aus Träumen entstanden. Also sie hat einen Traum gehabt, der ungefähr so war. Ein Mädchen und ein Junge sind in einem Sumpf und sie haben sich unglaublich gerne und sie lieben sich, aber er will sie umbringen. Und dann hat sie innerhalb von 3 Monaten dieses erste Twilight-Buch runtergeschrieben, was für 600 Seiten, glaube ich, ein sehr kurzer Zeitraum ist. Sie sagt auch in Interviews immer wieder, dass diese Bücher sehr stark ihre Träume verarbeiten. Deswegen steckt in diesen Büchern, glaube ich, sehr viel drin. Und sie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch keine Autorin, soweit ich das weiß. Deswegen ist eigentlich interessant, dass es eine Person ist, die so zum Schreiben gekommen ist, dann ultra berühmt wurde und ganz viel in diesen Büchern irgendwie verarbeitet. Das ist, glaube ich, irgendwie das Interessante daran, ja.
Was ja jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, das machen ja viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, dass sie in ihren Büchern Dinge verarbeiten oder Fantasien niederschreiben. Ich glaube, soweit ist es nicht ungewöhnlich. Ich habe, also Fun Fact, ich habe die Bücher im Müll gefunden und da gehören sie auch hin, meines Erachtens, obwohl ich keine Bücher wegschmeißen werde. Also falls ihr an irgendeiner Telefonzelle vorbeikommt, mit Büchern bestückt, da sind die dann demnächst. Ich habe das Buch oder die Bücher aus Neugierde gelesen, weil ich irgendwann mal wissen wollte, was das denn für ein Hype war, der so um Edward und Bella entstanden ist. Und ich kann es tatsächlich nachvollziehen zum Teil. Es hat eine gewisse Faszination, gerade weil es halt so einfach ist. Es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt eine Dreiecksgeschichte, es gibt ein bisschen Fantasy, ein bisschen Action, ein paar Kämpfe. Dieser innere Konflikt, weil sie muss ja auch alles immer geheim halten vor ihrem Vater, so diese zwielichtigen oder komischen Welten, die es da noch gibt. So, das hat einen Reiz und das habe ich auch verstanden, aber gleichzeitig habe ich irgendwann während der Lektüre gedacht, meine Güte, und da wusste ich nicht, dass sie Mormonin ist, was für ein konservatives Weltbild muss diese Frau haben. Und das hat sich dann auch bestätigt, nachdem du mir das erzählt hast.
Ich finde das eigentlich das Interessante daran, weil ich gucke gerne Teenie-Filme, ich gucke gerne auch so Coming-of-Age-Filme und das ist ja ein Genre, was ultra verbreitet ist und was so sehr klare Themen und Themenkomplexe hat. Es gibt immer irgendwann mal diese Drogenerfahrung oder es gibt den Abschlussball in der Highschool oder so in diesen Ami-Filmen und da fällt Twilight irgendwie total raus. Ja. Also Twilight hat zwar auch diese Themen, es gibt auch einen Abschlussball und so weiter und so fort, aber dadurch, dass es diese Buchvorlage gibt, die von dieser Autorin geschrieben wurde, an die sich die Filme irgendwie halten müssen, behandeln die ganz andere Themen auf eine Art und Weise auch, die so in anderen Teenie-Filmen nie vorhanden wären. Also diese Filme sind offensichtlich viel sexistischer und auch rassistischer als andere Teenie-Filme das in der Regel sind, obwohl es das natürlich auch da gibt. Ich finde dadurch eigentlich, dass es natürlich auch problematisch ist, aber andererseits ist das von dem Ansehen her, wenn wir jetzt so darüber reflektieren können, eigentlich sehr interessant, weil das so ein bisschen plakativ uns unsere Gesellschaft vor Augen hält aus einer konservativen Sicht. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, daran diese Filme zu sehen und dadurch so ein bisschen über das reflektieren zu können. Und wir werden vielleicht später auch noch so dazu kommen. Der Film behandelt, obwohl er quasi, oder vielleicht auch gerade, weil es so ein konservatives Weltbild ist, auch eigentlich interessante Themen von weiblicher Selbstbestimmung in Bezug auf Liebe, Beziehung, auch sich sein Leben zu auszusuchen und zu entscheiden, in Bezug auf Lust und auch in Bezug auf Schwangerschaft. Der hat da eigentlich, finde ich, irgendwie auch teilweise vor allem im konservativen Bereich sehr interessante Positionen, die ich so noch gar nicht kannte aus konservativen Perspektiven. Mhm. Insofern finde ich das auch irgendwie tatsächlich bereichernd, das zu gucken und vielleicht so darüber so zu reden. Ja, genau, also was ist das? Was passiert da? Genau.
Mhm. Ja. Ja, da können wir vielleicht gerade ansetzen. Ich habe ja meine Kritik in so ein paar groß überschriebene Kapitel hier so strukturiert. Also wir haben es schon angesprochen, so Misogynie und tradierte Rollenbilder, patriarchale Gewalt, toxische Männlichkeit und Paternalismus wäre so ein Ding. Dann dieses Beziehungsmodell, wo wir haben den Film ja in einer Gruppe geguckt, wo auch teilweise Leute gesagt haben, ich glaube, dieses Modell hat krass das geprägt, wie ich Beziehungen gelebt habe. Wenn junge Menschen sowas sehen, dann prägt das wahrscheinlich auch. Und ein ganz großes Kapitel für mich ist natürlich der Rassismus. Aber vielleicht können wir erstmal hier bei diesen tradierten Rollenbildern bleiben. Im Buch, und das finde ich auch witzig, weil im Film haben sie da schon auch ein bisschen was an Schärfe rausgenommen, habe ich so den Eindruck. Ne? Im Buch bekocht sie ihren Vater, mit dem sie alleine lebt, und putzt ihm die Bude. Das ist im Film dann nicht mehr so. Und auch mit der Diversität muss ich sagen, in dem Buch sind alle Akteurinnen und Akteure, bis auf die sogenannten Werwölfe, die indigen sind, weiß. Und Stephenie Meyer markiert ganz deutlich.
Laurent
ist nicht schwarz. Ah. Stephenie Meyer markiert ganz, ganz klar.
Ah, im Film ist er schwarz.
Im Film ist er schwarz, im Buch aber nicht. Hm. Stephenie Meyer markiert ganz klar nicht weiße Menschen in ihrem Buch oder Wesen, ist ja nicht alles Menschen, mit Attributen wie kupferfarbene Haut, dunkle Haut, olivfarbener Teint und alle anderen, die nicht so markiert sind, sind auf jeden Fall weiß.
Okay, das heißt, die Filme haben schon mit den Büchern so eine gewisse Auseinandersetzung gehabt, was solche Themen angehen.
Definitiv.
Okay, das ist interessant, ja. Mhm. Wie würdest du sagen, hat sich das auf die Filme dann ausgewirkt? Sind die Filme dann irgendwie anders? Behandeln die Themen anders oder ist das?
Nee, es ist ein Feigenblatt. Also ich meine, das war 2009 oder was, als der erste Film rauskam, glaube ich. Das war, glaube ich, in den USA halt einfach schon so ein bisschen die Regel, dass du mehr Diversität hast, dass du halt keinen rein weißen Cast einfach hast, aber die Leute sind halt Tokens. Ne? Mhm. Also ein Mitschüler ist asiatisch gelesen. Ne? Aber die sind halt Beiwerk. Ne? Das wäre auch egal, wenn die nicht da wären. Und das ist, wie gesagt, für mich ein Feigenblatt. Das macht auch überhaupt nichts mit meinem Hauptvorwurf, dem Rassismus gegenüber den Quileute. Also es ist genauso problematisch, finde ich, obwohl diese Menschen da irgendwie oder diese Leute, Schauspielerinnen, Schauspieler, die nicht weiß sind, da irgendwie reingedichtet wurden. Die Message ist die gleiche.
Mhm, so, interessant, ja. Ja. Vielleicht, was ich erstmal interessant fand, ist, man hat natürlich diesen Aufteilung, also die Vampire, das sind in der Regel europäische oder amerikanisch-europäischstämmige weiße Menschen. Dann gibt es halt auf der anderen Seite die Werwölfe, die halt indigene Bevölkerung Nordamerikas sind und im Reservat leben. Das ist auch quasi deren Revier, also die sind ja alle Wölfe oder ein Teil von denen sind Wölfe, das auch deren Revier absteckt, genau. Aber was ich interessant fände, ist, dass der Film auch so eine gewisse Ausgrenzung bei den Vampiren hat. also es wird so angedeutet, dass es eine internationale Vampir-Community gibt. Also es gibt in jedem Land irgendwie Vampire. Wir haben im Film zumindest so Montagen, wo man dann Vampirmythen aus allen Ländern sieht. Und es wird sich auch stark bezogen auf südamerikanische Mythen. Als dann Bella irgendwann schwanger ist, weiß niemand ganz genau, oh, sie ist schwanger. Das ist noch nie passiert bei Vampiren. Das ist das erste Mal. Und dann gibt es halt irgendwie so südamerikanische Mythen, die irgendwas über Vampirschwangerschaften wissen.
Auch von Indigenen, ne?
Ja, aber die werden komplett ausgespart. Also irgendwie gibt's so einen Bezug dazu, aber die Vampirwelt ist dann doch eigentlich komplett weiß. Also letztlich hat man halt so diese Zweiteilung und diesen Konflikt zwischen Vampiren und Werwölfen, der aber auch irgendwie darin mündet, dass die Vampire und Werwölfe halt konstant irgendwie so miteinander in so einem Krieg stehen, aber am Ende dann doch irgendwie zusammenkommen und gegen den gemeinsamen Feind andere weiße Vampire kämpfen.
Mhm. Ja. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, Exotismus à la Karl May, ne, weil da gibt es ja auch den weißen Bruder, ne, da tun sich Indigene zusammen mit Weißen und machen da irgendwie Blutsbruderschaft. Obwohl die sich ja als natürliche Feinde hier sehen. Zum Beispiel. Da wird ja immer die Betonung drauf gelegt. Aber es kostet sie einiges an Überwindung. Aber trotzdem auch diese Beziehung zwischen Bella und Jacob, die sich da so ein bisschen anbahnt, während Edward irgendwie eine Weile lang weg ist, die ist nicht möglich, weil Jacob halt indigen ist. Und das ist auch was, was Mithu Sanyal ja bei Identity zum Beispiel auch total oft beschrieben hat und was auch schwarze Menschen immer wieder beschreiben in ihren Beziehungsmodellen, dass sie sich nicht geliebt fühlen. Also begehrt, ja, exotisiert, erotisiert auf eine Art. Da hatten wir hier von der BIPOC-Gruppe auch mal eine Veranstaltung, gerade im Bezug auf Online-Dating, wie People of Color oder BIPOC wahrgenommen werden. Also so mit dem Spruch von wegen, so eine wie dich hatte ich noch nicht. Also das kommt dann oft so. Aber eine ernsthafte Beziehung zu führen, Familie gründen, wie auch immer, ist, so nehmen das viele BIPOC-Menschen halt wahr, für sie nicht möglich. Also nicht mit einer weißen Person. Und das ist genau das, was ich auch bei dieser Beziehung zwischen Bella und Jacob halt sehe, auch wenn er ein bisschen jünger ist als sie, aber es tut ja nichts zur Sache. Er ist halt unsterblich in sie verliebt und sie ist auch irgendwie in ihn so ein bisschen verliebt und das hat ja dann auch sehr viel Konfliktpotenzial, aber es ist halt nicht möglich. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht möglich ist, weil er halt Quiliot ist und sie es weiß. So.
Ich finde das auch interessant, wie das dann aufgelöst wird und erklärt wird, warum er in sie verliebt ist und warum sie für ihn Gefühle hat. Ja. Und zwar am Ende vom Film ist es so, dass sie ja ihr Kind bekommt. Und in der Werwolf-Mythologie von dieser Welt gibt es irgendwie so ein Ding, dass ein Werwolf sich einmal in seinem oder ihrem Leben mit einer Person verbinden wird. Das heißt dann Imprinting.
Prägung.
Er wird sich auf sie prägen und ist dann unsterblich in die andere Person verliebt.
Ja.
Und man kann gar nichts dagegen machen. Es ist wie so eine Beziehung von so einem Mensch und einem Hund.
Enten habe ich da in Erinnerung.
Enten?
Ja, bei Enten und Gänsen ist es so, wenn die schlüpfen, dann ist das Erste, was sie sehen, die Mama sozusagen, das ist die Prägung. Das ist ein Begriff aus dem Tierreich und das finde ich auch ultra problematisch. So dieses, ne, du setzt indigene Menschen gleich mit Tieren, so in mehrerer Hinsicht. Sie werden zu Wölfen, auch wenn die Quillit auf jeden Fall diese Wolfsgeschichten haben. Das, also Stephanie Meyer hat sich ja inspirieren lassen von diesen Sagen. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen, aber halt völlig verballhornt. Ihnen wird halt die Menschlichkeit genommen, so, ne? Das finde ich super, also mit solchen Begriffen wie, ne, Prägung. Also es gibt so viele Attribute, die ich mir hier aufgeschrieben habe, aggressiv, primitiv. Sie haben alle ganz kleine Buden, nur es wird halt so suggeriert, dass sie mittellos, prekär leben, ärmlich, was natürlich auch stimmt, weil das ist die Realität der indigenen Bevölkerung in Nordamerika und so, ne? Sie haben kein Einkaufszentrum im Reservat, sie haben eine eigene Schule, sie sind triebgesteuert, also es gibt da halt auch so Fälle, sag ich mal, von Werwölfen, die eigentlich überhaupt keine Werwölfe sein sollten, weil das ja genetisch veranlagt ist. Und dann wird halt suggeriert, dass das, dass da einen Ehebruch gab, so, ne, und irgendjemand der Vater ist. Sexuell übergriffig, besitzergreifend, nackt, sie laufen ja die ganze Zeit halb nackt so durch die Gegend, naturverbunden, essen viel, sind laut, sind verspielt, das ist immer wieder ein Attribut, was im Buch geschrieben wird, wild, spirituell abergläubisch, unreif, werden zu Tieren herabgewürdigt, werden Hunde genannt, werden Haustiere genannt, Mutanten, sie stinken, sie werden rausgeworfen und rassistisch beleidigt und verprügelt. Also das ist alles so, dass, wenn du das halt so geballt auf diese Quiliot und auf die indigene Bevölkerung Nordamerikas projizierst, dann denke ich mir so, Alter, was geht? Ne? Also finde ich, geht gar nicht.
Ja, und es ist ja auch vor allem eine Sache, die von den Vampiren durchgeführt wird. Also zum Beispiel die Beziehung von den Menschen zu den Quileute ist ja eigentlich relativ ausgeglichen. Also Bellas Vater ist irgendwie beste Friends mit dem Vater von Jacob. Und dadurch kennen sich dann Bella und Jacob auch. Das finde ich ist eigentlich irgendwie auch eine schöne Beziehung, die beiden. Die gucken mal zusammen irgendwie Fußball und so. Ja. Aber die Vampire haben diesen unglaublichen Hass gegen die Werwölfe, der auch immer mit diesen Beleidigungen wie du bist ein Hund, du stinkst und so bezogen ist. Und interessant ist ja quasi auch, wie sich die Vampire und die Werwölfe überhaupt erst kennengelernt haben, wie dieser Konflikt so zustande gekommen ist. Und zwar ist es so, dass es so eine Rückblende gibt und dann wird irgendwie beschrieben, dass die indigenen Werwölfe immer da schon gelebt haben, dass es eine gut funktionierende Gesellschaft war. Und dann taucht plötzlich irgendwann ein weißer Mann auf und der will dann alle auf einmal töten. Und das ist halt ein Vampir. Und dieser Vampir überfällt dann dieses Lager und die Werwölfe erwehren sich dagegen. Und irgendwie kommt es dann zu so einem Ausgleich, dass sie halt sagen, okay, die Werwölfe dürfen halt nur in ihrem Reservat drin bleiben und das war es dann irgendwie und außerhalb davon nicht. Also es ist halt eine Analogie für die die Kolonialgeschichte von Amerika.
Auf jeden Fall.
Also es ist eins zu eins irgendwie, was da passiert ist. Und deswegen mögen die Vampire auch die Werwölfe nicht, weil es halt diesen Konflikt gab, der eine Kolonialgeschichte ist. Und dieser Rassismus wird bis heute fortgetragen, so stark, dass die Vampire und Werwölfe eigentlich nicht in einem Raum sein können, bis Bella kommt. Eigentlich ist es so ein bisschen wie Pocahontas, nur umgekehrt irgendwie. Ne?
Ja.
Also, ja.
Ich habe, wie gesagt, Exotismus à la Karl May oder Avatar. Ne? Also die Absichten sind vielleicht gut, aber es ist halt trotzdem ultra problematisch. Also wenn sie Stephanie Meyer halt hier Jacob auch mit so Attributen belegt wie kupferfarbene Haut, weiße Zähne, lange Haare, das ist halt also erotisierend und exotisierend bis zum Gehen. Ne? Er ist ja auch attraktiv so, ne? Im Film auch.
Das ist auch so der Punkt mit den Werwölfen, das ist dann auch immer. Wir mussten so viel drüber lachen, weil dann kommen dann irgendwann so 5 oberkörperfreie Typen angerannt. Genau. Dann laufen die auch immer alle so aufrecht und sind alle perfekt. Also und am perfektesten der Körper ist irgendwie noch der von Jacob und sie haben alle ein Sixpack. Und
ja, das ist, finde ich, auch klar, es ist schön anzusehen. Und das finde ich tatsächlich den einzigen Pluspunkt bei den Filmen. Bedient halt den Hetero-Female-Gaze, also einen hetero-weiblichen Blick. Ich weiß noch, wie eine von uns gesagt hat, eine hetero Frau oder weiblich gelesene Person. Das finde ich jetzt irgendwie sexy.
Ja.
Und das ist tatsächlich was, wo man sagt, so okay, ja, ist mal was anderes.
Mhm. Genau, also der Film objektifiziert auf jeden Fall Männer. Mhm. Obwohl ich nicht weiß, ob das was anderes ist, weil ich glaube, es gibt schon so viel, da bin ich jetzt aber gar nicht so drin, also diese so, vor allem für, ich würde sagen, eher Frauen geschriebenen Liebesromane, wo es dann immer um das Sehnen nach einem Mann geht und das dann immer irgendwie so ein perfekter Typ und ich glaube, dass es irgendwie schon so daran spielt, aber das kenne ich leider jetzt alles nicht so richtig, genau. Ja.
Also ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht zum Thema Rassismus eben, gerade mal, wenn man das so gegenüberstellt, die Vampirfamilie, die sogenannten Cullens gegenüber den Teen-Werwölfen. Bei den Vampiren wird eben die Familie oder Zirkel genannt. Bei den Quileute ist es eine Großfamilie auf jeden Fall oder ein Rudel. Die Vampirfamilie ist weiß, die Quileute sind indigen. Die Vampirfamilie haben Gesetze, das sind die Volturi, die irgendwo in Italien hocken. Und die Quileute haben Sagen und Legenden und lesen Spuren. Mega klischeehaft einfach, super Stereotyp. Die Vampire haben in ihrer menschlichen oder Vampirexistenz als Soldaten auf der Südstaatenseite, der konföderierten Seite gekämpft. Die haben altehrwürdige Mauern in Italien wie im Vatikan. Bei den Quileute ist es der Ältestenrat am Lagerfeuer, wie man sich es vorstellt, mit Oral History, also mündlich tradierten Geschichten. Und wie gesagt, das, was alles den Quileute als Menschsein abgesprochen wird, ist dann das Gegenteil bei dem Vampirzirkel. Da sind die Attribute royal, reich, selbstbeherrscht, enthaltsam, edelmütig, großzügig. Also Edward sagt auch mal an einer Stelle, ich lasse sie gehen, wenn sie damit glücklich ist. Also ich würde sie dir auch überlassen so oder ich könnte dich sogar mögen. Sie sind monogam, sie sind vegetarisch, also jetzt im Falle der Cullens, weil sie ja kein Menschenblut trinken, haha. Prüde, altmodisch und auch religiös. Ja, das steht alles den Attributen, die ich ja vorhin schon gesagt habe.
Ja, was ich so an diesem so dann nochmal diesen interessanten Teil fand, war nochmal das mit dem Kind halt von Bella. Mhm. Und zwar, dass Jacob liebt sie ja irgendwie und sie mag irgendwie auch Jacob, obwohl diese Liebe, die ist irgendwie, Ich fand das teilweise auch irgendwie so schön dargestellt tatsächlich, dass es so ein bisschen so, ich mag ihn, aber ich mag ihn auch nicht. Es hatte teilweise, fand ich, auch schöne Seiten, dass halt irgendwie, also sie auch irgendwie eine sehr, glaube ich, emotionale Freundschaft zu ihm will und auch gerne auch stark darauf besteht, sozusagen irgendwie, hey, ich will das genau so und ich weiß, was ich will und das könnte für dich passen, wenn du das magst, aber er will halt sie so, er will sie halt irgendwie besitzen und das will sie halt nicht. Genau, aber dann wird das halt irgendwann alles weggeworfen am Ende vom Film, als sie das Kind bekommt und als es dann raus ist, dann, wir hatten ja vorhin über dieses Prägen geredet, prägt sich Jacob auf das Kind. Das Kind heißt Renesmee, was auch so ein komischer Name ist.
Ja, sind halt die Mütter
von den Mütter beiden. Von, ja, genau. Also er prägt sich auf Renesmee, also er prägt sich auf das neugeborene Kind, das natürlich sehr schnell heranwächst. Also das Kind wird innerhalb von wenigen Monaten, ist es dann jugendlich und dann fast so alt wie Jacob. Dann hören Bella und er auf, diese Gefühle füreinander zu haben. Mhm. Und Bella ist dann so, ja, genau, jetzt weiß ich, warum ich die Gefühle für dich hatte. Das war nur das Kind, was in mir drin gesteckt hat. Und es ist irgendwie so interessant, dass quasi ihre Gefühle direkt auf dieses Kind so externalisiert werden. Ja, also, und es war nur so ein innerer Trieb für sie, dass sie diesen indigenen Menschen irgendwie geliebt hat. Und dieser innere Trieb ist dann irgendwie überwunden und sie hat so diese vernünftige Beziehung, die sie selber wollte, zu Edward eingegangen und diesen so inneren Trieb, den sie hatte, der wurde so ausgelöscht. Das meinte ich vorhin so mit dem, dass es so absurd ist, dass es so Themen verhandelt, die andere Teenie-Filme nie verhandeln würden. Ach so. Also genau, es ist so was Absurdes würdest du ja nirgendwo finden, aber bei Twilight gibt es das dann irgendwie doch schon. Das
ist halt Fantasy, ne?
Ja.
Ja gut, es gibt auch andere Teenie-Fantasy-Geschichten wahrscheinlich. Ich erinnere mich auch, im Buch stand an einer Stelle, ja, unsere Dreiecksgeschichte wäre ja niemals gut gegangen oder so, aber dann hat sich das halt alles in Wohlgefallen aufgelöst, wo am Ende halt ganz viele Heteropaare bei rauskommen. So. Okay, Problem gelöst. Das mit der Prägung, das finde ich auch total problematisch. Irgendjemand hat nämlich auch mal gesagt, das hat ja was von Kinderehe, so, ne? Wenn erwachsene Männer sich in Säuglinge oder Kleinkinder verlieben, das suggeriert halt auch so eine Pädophilie. Das finde ich auch super komisch, das hat so ein Geschmäckle, ne? Während die Cullens halt und die Vampire halt alle monogam sind und so den einen Partner, die eine Partnerin haben. Ja, ich habe hier noch so ein paar Gegensätze. Die Cullens können sich jede Menge teure Autos leisten, besitzen mehrere Häuser und sogar eine Insel. Jacob richtet alte Schrottkarren wieder her, was natürlich auch die Realität von indigenen Nations ist. Das mit der Musik, das fand ich noch ganz spannend. Edward spielt Klavier, das ist etwas von Kultiviertheit. Und wenn Jacob durch den Wald rennt, als Wolf oder als Mensch, dann kommen die Trommeln. Das hat suggeriert was von archaischem, ja, naturverbundenem, was auch immer, was man da für Assoziationen haben soll.
Ja, generell ist Jacob, er wirkt jetzt nicht unbedingt stark gebildet, während Edward immer wieder irgendwie berühmte Autoren erwähnt und sich sehr gut auch in Biologie auskennt, mit einem Blick direkt Zellen bestimmen kann und dann immer wieder Shakespeare zitieren kann, passend zu dem, was gerade passiert. Und das erste Mal, dass sie zu ihm kommt, sieht sie sein Regal mit den ganzen Schallplatten und sie fragt ihn dann, ja, was hörst du denn gerade so? Und dann macht er halt das an, was das letztes gelaufen ist und es ist der klassische Komponist Debussy. Claude Debussy mit dem Lied Claire de Lune und es ist so schöne, seichte Klaviermusik.
Ich habe mir auch notiert tatsächlich, obwohl es vielleicht ein bisschen weit geht, dass Jacob so eine Art Stooge ist, so ein einfältiger Nebencharakter. Also er kommt ja auch im Cast immer als Dritter vor. Also Protagonistin ist auf jeden Fall Bella, dann kommt Edward und dann kommt Jacob. Er ist so ein bisschen einfältig. So, sie nennt ihn ja auch immer ihre Sonne. Also er ist immer gut gelaunt am Anfang, bevor er sich dann verwandelt. Da wird er aggressiv. Und also
er ist so ein bisschen wie so ein Golden Retriever. Ein Golden Retriever mit Aggressionsproblemen.
Ja, eben Menschlichkeit abgesprochen so ein bisschen.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also er ist irgendwie oft halt die Lachnummer so. Ja. Also er fällt irgendwann mal hin oder also er hat natürlich auch krasse Fähigkeiten so mit seinem Körper und er ist ultra stark, er ist ein Werwolf. Aber gleichzeitig ist er durch die Vampire, weil die Vampire so viel im Fokus stehen, ganz oft auch einfach die Lachnummer. Ja. Und das wird dann auch einfach so stehen gelassen. Also ja.
Genau, auch die Geschenke hier so, habe ich mir noch notiert, von Edward bekommt Bella einen teuren Klunker geschenkt und Jacob bastelt ihr einen selbstgemachten Anhänger und ihre Tochter bekommt ein, Zitat, kompliziert geflochtenes Freundschaftsband. Klischee.
Und der macht ihr einen Traumfänger.
Ja, also es verwandelt sich ja auch fast nur Jungs in Werwölfe, die Frauen kochen meistens für die Jungs. Die einzige Frau ist eben Lia Clearwater, die ist eine Ausnahme. Und auch da ist es irgendwie komisch, wenn sie dann nackt ist, wenn sie sich verwandelt und so. Naja.
Ja, das ist ja auch das Interessante an den Werwölfen, dass die plötzlich, also obwohl, es gibt dann schon einzelne Szenen, wo die Werwölfe dann irgendwie nackt sind, aber auch in ganz kurzen Zeiträumen haben die Werwölfe dann immer Zeit, sie haben immer diese Jeans-Shorts an. Ja. Alle sehen auch genau gleich aus und haben irgendwie die gleiche Kleidung und haben dann irgendwie diese Jorts immer direkt bereit, so als ob die irgendwie riesige Haufen an Jorts in den Wäldern gelagert haben, überall, dass sie halt irgendwie Jorts anziehen können direkt.
Naja, das ist ein Rudel. Da gibt es ein klares Alpha-Tier. Nicht so wie bei den Cullens, wo abgestimmt wird. So, ne? Mhm. Da sind die Leute eher, also klar, da gibt es auch Anführer in diesen Vampirzirkeln, aber die sind halt eher gleichberechtigt bei den Wölfen. Und tatsächlich, das wird auch auf den letzten 30 Seiten dann nochmal berichtigt. Und das ist tatsächlich auch, was die Sage der Quileut besagt, sind keine Werwölfe, sondern sind Gestaltenwandler. Mm. Aber gut, also geschenkt, sorry, bei, weiß ich nicht, 3000 Seiten Saga oder auf den letzten Seiten dann nochmal sagst du, übrigens, die Werwölfe so mit Silberkugeln und Vollmond, das funktioniert ganz anders. Und das sind unsere natürlichen Feinde übrigens, wir als Vampire, das sind ja Gestaltenwandler. Das ist was ganz anderes. Die könnten sich auch in Adler oder in Wale oder so verwandeln. Sind gar nicht mal zwangsläufig Wölfe, aber ja. Also das ist dann halt so, ne, so in dem Nebensatz und im Film wird es überhaupt nicht thematisiert, glaube ich.
Mhm. Gell? Ja. Was ich jetzt interessant fand an dem, was du da gerade gemacht hast, das war mir gar nicht so bewusst, dass dieser Film so stark über diese Gegensätze operiert. Also ist so Jacob versus Edward und so weiter und so fort. Und irgendwie läuft der Film aber immer auf so Lösungen für diese Probleme hinaus. Mhm. Also es gibt immer eine Lösung und am Ende ist auch alles schön und alles ist perfekt. Und eigentlich ist diese Lösung immer Bella, oder?
Ja gut, sie ist der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ne? Wegen ihr fangen auch die Wölfe an, mit den Vampiren zu reden und zu kooperieren. Ne? Die kämpfen ja dann teilweise auch Seite an Seite.
Ja, sie ist einerseits, wird sie ja total schwach dargestellt. Also ihr habt erzählt in den Büchern, dass sie auch immer als tollpatschig dargestellt wird und keine Kontrolle über ihren Körper hat und deswegen auch total hilfsbedürftig irgendwie ist. Mhm. Aber andererseits ist sie schon immer die Person, die diese Lösung findet, die auch in den Filmen, finde ich, ist das irgendwie auch sehr irre gespielt. Also ganz viele von diesen Dialogen, die es gibt, sind irgendwie, dass Bella sagt, ich will das, ich weiß, was ich will. Ich will dich heiraten. Ich will mit dir Sex haben. Mhm. Ich will nicht mit dir zusammen sein, Jacob und so. Mhm. Und die Männer um sie herum schreien sie dann immer an und sind, nein, du weißt nicht, was du willst. Und das ist halt, und das wird dann immer so stehen gelassen und sie beharrt dann auf ihrer Position. Mhm. Ein paar Mal geht sie auf Edward ein, als er zum Beispiel sagt, okay, hey, meine Bedingung dafür, dass wir miteinander Sex haben, ist, dass wir geheiratet haben. Mhm. Das macht sie dann auch, obwohl sie eigentlich erstmal sagt, dass sie nicht heiraten will. Aber ansonsten ist sie eigentlich, finde ich, sehr selbstbestimmt. Aber gleichzeitig ist es halt so, finde ich, interessant, dass sie einerseits irgendwie so schwach ist und andererseits aber irgendwie dann auch so stark. Also beide Seiten stecken irgendwie in ihr drin. Wie hast du das gesehen?
Also auf jeden Fall, ohne die zwei Jungs wäre sie in den ersten paar Seiten im Band 1 schon gestorben, so, weil sie halt so, also auch das Unglück so anzieht, ne, irgendwie immer ins Meer fällt, sich immer ständig irgendwas bricht, selbst alleine auf einer geraden Strecke laufen, ist schon eine Herausforderung, ohne dass sie irgendwie hinfällt. Die Jungs beschützen sie dann immer vor diesen ganzen Übeln. Ihr Leben ist ja auch die ganze Zeit in Gefahr von irgendwelchen Vampiren, die sie da immer verfolgt. Und ja, sie wird bevormundet von allen Männern in ihrem Leben, von ihrem Vater noch am wenigsten, aber vor allem von Edward und Jacob. Aber am Ende kriegt sie dann immer ihren Willen so tatsächlich, weil sie es irgendwie her own way macht. Ja, ich sehe es auch so ambivalent.
Ist sie in ihrer Selbstbestimmung oder ihrem Willen zur Selbstbestimmung in den Büchern ein bisschen schwacher?
Nee, sie ist genau so. Hm. Also sie hat halt, sie sagt immer sehr deutlich, was sie will. Meistens wird sie erst ignoriert. Und nur weil sie so stur ist, also es wird dann halt als Sturheit oder Beharrlichkeit, ne, das kann man ja so oder so auslegen, lenken die Jungs dann irgendwann ein, so, na gut, dann fahr halt ins Reservat und seh deinen besten Freund, so, ich rupf dir jetzt nicht mehr die Zündkabel aus der Karre.
Ja, Edward klaut ihre Zündkabel ihrer Karre.
Und
ja,
er stoppt
damit sie
auch
nicht Jacob sehen kann.
Also das hatte ich mir unter toxische Männlichkeit irgendwo notiert. So, er stalkt sie ja, während sie schläft, kommt er in ihr Zimmer.
Ja, also das ist generell ein ganzes Thema mit Edward. Er beschreibt sich selber als the world's most dangerous predator, also das gefährlichste Raubtier der Welt. Mhm. Er sagt, dass er sie konstant umbringen will, weil er ein Vampir ist und das nicht unterdrücken kann. Deswegen will er auch eigentlich nicht mit dir schlafen, weil wenn er mit dir schläft, ist er noch näher an ihr dran. Wir müssen dann auch, ich habe mich zumindest gefragt, ob dann penetrativer Sex für ihn auch schwieriger ist als Oralsex, weil theoretisch, da ist er ja direkt mit dem Mund dran, aber das wird irgendwie auch nicht abgehandelt in diesen Filmen. Natürlich und nicht. Ich glaube, es gibt auch nur penetrativen Sex 12. in dieser Welt.
Klar.
Ja.
Im Buch wird ausgeblendet. Du weißt überhaupt nicht, was da passiert. Im Film siehst du sogar noch ein bisschen was, aber ja, ab 12, ne? Ja. Und super prüdes, wie gesagt, prüdes Weltbild. Ja.
Obwohl Sex zumindest in den Filmen wirklich sehr stark auch im Mittelpunkt steht. Also das Bella stimmt. hat mehrere Dialoge, in denen sie das sagt, dass sie es unbedingt will. Also das macht sie 2 oder 3 Mal. Das erste Mal ist für sie auch sehr wichtig. Also sie will das unbedingt noch als Mensch erleben, bevor sie sich in einen Vampir verwandelt. Deswegen wird sie noch schwanger, weil als Mensch kann sie noch schwanger werden, als Vampir kann sie nicht mehr schwanger werden. Und dann, als sie Vampire sind, haben sie dann Sex, beide, und dann realisiert sie so, als Vampir habe ich ja so viel Kraft, wie ich will. Ich könnte das die ganze Zeit weitermachen und ich müsste eigentlich gar nicht damit aufhören. Und dann ist Edward so, ja, können wir machen. Und dann ist sie so, ja, okay, dann machen wir das. Und dann ist er so, ja, also meine Geschwister, Emmett und Rosalie, als die sich kennengelernt haben, ist es kein Inzest, sondern es ist halt irgendwie so alles, die sind alle so adoptiert, genau. Ja, und die hatten dann anscheinend 10 Jahre am Stück Sex. Und also insofern spielt Sex auch irgendwie schon immer wieder eine Rolle in dieser Welt. Also,
aber erst nach der Hochzeit.
Aber erst nach der Hochzeit, genau.
Ja, ja, genau. Ja. Und das suggeriert halt auch so, ne? Also dieses Weltbild, erst nach der Hochzeit kann der Sex wirklich gut sein. Genau, in den Büchern. Also das erste Mal, als sie Edward darauf anspricht, dass sie gerne Sex haben würde mit ihm, da sagt sie das irgendwie so, ja, ich wurde rot und als Emmett und Rosalie das erste Mal geheiratet haben, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann irgendwann fällt der Groschen so bei Edward, ach, das meinst du? Nein, wir können uns körperlich nicht so nahe sein. Und tatsächlich, das Wort Sex steht, glaube ich, in Band 3 das erste Mal oder 4. Also das ist absolut tabu eigentlich in den Büchern. So, und im Film wird es noch einigermaßen ja, liberal dargestellt. So wie gesagt, also die Filme sind da vielleicht schon so ein bisschen an die Sehgewohnheiten und auch an das, was die in der Gesellschaft halt als normal angesehen wird, angepasst, so was Diversität betrifft, was Sex angeht und ja, was Gewalt angeht. Gewalt ist eh kein Thema. Also ich meine, es gibt halt diese Schlachten immer mal wieder zwischen Vampiren und Vampiren oder Vampiren und Werwölfen oder Werwölfen und Vampiren gegen andere Vampire austauschbar, aber das ist auch relativ harmlos. Das ist halt, das ist ab 12. Fantasy und.
Was den Filmen ja oft irgendwie vorgeworfen wird, oder auch den Büchern, ist ja, dass es irgendwie so Missbrauchsbeziehungen normalisiert.
Mhm. Oh ja.
Das ist so dieses männliche Verhalten, was du gerade beschrieben hast, von Stalking und dass man halt andere auch bedroht und so und gewalttätig gegenüber ist. Das so naturalisiert und normalisiert. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch total krass, wo du es gerade nochmal gesagt hast. Ne? Ihr Leben ist ja eigentlich permanent in Gefahr, vor allem durch ihn. Ja, obwohl er ja auch irgendwie verschossen ist in sie, aber eigentlich trachtet er ihr nach dem Leben, weil sie so gut riecht und er ihr Blut trinken will.
Sie ist seine persönliche Marke von Heroin.
Das ist tatsächlich auch, kann man so sehen, der Inbegriff von einer toxischen Beziehung. Also wenn man jetzt sagt, so hier prügelnder Gatte, Ehemann, Partner. Man könnte das auch als ein Femizid ansehen, ne, wenn ihr dann am Ende das Leben nimmt, so, obwohl es ja ihre eigene Wahl ist. Ne? Also er bringt sie um am Ende. Ich finde das auch total problematisch, so das einfach so zu normalisieren. Auch so diese Konkurrenz zwischen den beiden Jungs, dass sie sich immer prügeln wollen oder sich gegenseitig umbringen wollen. Da denke ich mir so, meine Fresse, was ist das denn? Auch, dass halt immer Drama ist, so, ne? Also, wie da unsere Kollegin gesagt hat, das hat so mein Beziehungsmodell geprägt. Finde ich super, super schwierig. Dass alles immer Drama sein muss, immer, muss immer leiden, auch so. Dann irgendwie das Leben, also, es ist ja auch sehr romantisch, ne? Das Leben für den anderen hingeben oder für die andere, so.
Ja, es ist so eine extreme Form von Liebe. Also, es ist nicht so, man mag die andere Person, sondern es ist so, die andere Person ist weg. Ich sitze jetzt 3 Monate lang in meinem Sessel und mache nichts anderes, als aus dem Fenster zu starren. Ich fange nachts an zu schreien, weil er weg ist.
Genau, und das ist auch die einzige Monate Option, hinweg. Die eigentlich Stephanie Meyer zulässt. So, ne? Es gibt den einen, die eine Partnerin, und wenn der weg ist oder die, kann ich entweder den Freitod wählen oder ich überall Rache an denen, die vermeintlich diesen Tod verschuldet haben. So, ne? Aber sonst gibt es da nichts mehr.
Es gibt aber schon, finde ich, am Rand immer wieder so andere Formen von Liebesbeziehungen, die irgendwie auch noch funktionieren. Also zum Beispiel im Hintergrund mit ihren Schulfreunden. Da gibt es die eine Beziehung von der Schauspielerin Anna Kendrick mit einem Mann.
Jessica und Mike,
die sind dann irgendwann auch nicht mehr zusammen.
Ja,
aber sie verstehen sich auch noch und hängen miteinander ab.
Stimmt.
Irgendwie, das ist irgendwie schön. Und auch ja dieses Verhältnis zu Jacob, was irgendwie sehr liebevoll ist, aber zumindest von Bellas Seite aus. Und die beiden geben sich, glaube ich, auch irgendwie was, unterstützen sich. Aber es ist irgendwie auch immer sehr klar an Grenzen, die sie auch aufzeigt eigentlich. So, die er aber konstant überschreitet auch. Aber ja.
Ja gut, aber ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Schule, die werden halt auch im Vergleich zu ihr so als mega unreif dargestellt, finde ich halt. Das ist halt ich meine, es sind alles Teenies. Ihr wird ja immer gesagt, so, sie wurde mit 30 geboren, das sagt ihre Mutter immer, und ist nicht älter geworden, so, ne? Weil sie halt so super reif ist und sowas alles. Ne? Also das kann man jetzt da so reinlegen, ne? Dann sind das halt die Kinder, die sich da ausprobieren, so, aber die haben halt die Richtige noch nicht gefunden. Oder, ne? Also könnte man jetzt reinlegen, weil ich nicht immer nur so weitergehen will. Ja, ich habe hier noch so ein paar Notizen. Sie ist als Mensch zumindest unwissend schwach. Sie sitzt da zur Deko neben den Jungs, die halt handeln, zum Beispiel beim Schrauben, bei Jacob in der Werkstatt. Sie hat die ganze Zeit Minderwertigkeitskomplexe. Also wenn du das Buch aufschlägst an einer beliebigen Seite, findest du entweder Liebesgesülze, Eifersuchtsdrama, irgendein Kampf oder sie, wie sie vorm Spiegel steht und denkt, sie ist nicht hübsch genug. So. Das ist so das, was diese 3000 Seiten füllt oder Selbstzweifel hat. Und sie bezeichnet sich selber als hysterisch. Das finde ich krass. Mhm. Im Jahr 2006, 2009 diesen Begriff noch zu verwenden, so ernsthaft. Oder dass sie Nervenzusammenbrüche hätte.
Hat sie eigentlich ein eigenes Hobby?
Sie liest viel.
Sie liest viel, ja. Stimmt, das macht sie. Sie kann auch Shakespeare und alles genauso gut zitieren wie Edward, genau.
Ja.
Aber ansonsten ist ihr Hobby ja eigentlich wirklich immer bei einem Mann nebendran zu stehen irgendwie und den zuzugucken bei dem, was sie machen und da dann irgendwie so ein bisschen mitzumachen, sie zu unterstützen. Aber das ist irgendwie, was da so passiert eigentlich.
Ja, und sie findet es ja unerträglich, nur ein paar Stunden getrennt zu sein von Edward. Und bei Renesmee und Jacob, die dann ja irgendwie da diese Kinder ihr eingehen, mehr oder weniger, ist es ja auch so. Er erträgt es nicht, nur minutenlang von ihr getrennt zu sein. Und ich mir auch denke, meine Güte, was für Beziehungsmodelle sind das, die hier wirklich also propagiert werden. Ne?
Mhm.
Ich habe auch so eine kleine Notiz. Asexualität, Queerness, pervers. Obwohl irgendwie Edward gibt es ja wohl auch in Woke als Transperson inzwischen, aber das ist glaube ich, ein bisschen neuer. Habe ich nur mal am Rande gehört.
Hm.
Aber ja, es ist klar, die Leute suchen immer nur nach der einen Partnerin, mit der sie dann in die Ewigkeit zusammen sein können.
Inwiefern Asexualität?
Also dieses Alleinsein, dass Menschen sich selbst genug sein könnten, das wird ja komplett geleugnet. Ne? Selbst ihr Vater, der irgendwie seit 20 Jahren Junggeselle ist, findet am Ende noch eine Freundin, die Witwe von einem von Inquiliot.
Ja, alle sind irgendwie in Beziehung oder suchen nach Beziehung. Es geht nur so, ja.
Und es sind alles Heteropaare.
Du hast hier noch was aufgeschrieben zu Schwangerschaftsabbruch.
Genau, ich hatte so da noch was mit Lebensschützer-Scheiße. Das ist auch ambivalent. Du kannst ja mal sagen, wie du das siehst.
Ja, also vielleicht um es kurz zu sagen, als sie schwanger wird, ist es eigentlich so klar, dass das Kind halt halb Vampir, halb Mensch ist. Und dass das Kind halt nicht irgendwie den Mutterkuchen lebt, sondern halt von ihrem Blut. Das Kind frisst halt ihr Blut und frisst sie dadurch von innen auf. Und sie wird halt immer ausgezehrter. Sie ist dann ganz, ganz abgemagert. Auch weiß irgendwie, weil das ganze Blut aus ihr rausgesogen wird von diesem Kind. Und ganz viele reden auf sie ein und sagen, dass man irgendwas tun muss. Und es wird nie genau gesagt, was getan werden kann. Was wird impliziert, dass sie abtreiben sollte. Mhm. Sie beschließt sich dann gegen all diese Dinge anzukämpfen und das Kind unbedingt zu behalten. Also sie stirbt fast bei der Geburt, aber schafft es dann doch zu überleben, weil sie halt zum Vampir gemacht wird. Aber irgendwie kann man da vermutlich schon reininterpretieren, dass die Message davon ist, dass man immer zu dem Kind stehen soll, weil es ein Teil von einem ist, auch wenn es eine Geburt ist, die dich fast umbringt. Du als Mutter musst darüber hinwegstehen.
Ja, finde ich auch mega problematisch, dieses, was ja in den USA tatsächlich auch schon sehr weit verbreitet ist, dass das Leben des Kindes über das der Mutter gestellt wird. Und das, klar, ist in dem Fall ihre eigene Wahl, aber ja, warum, frage ich mich so, ne?
Genau, ja, warum ist es ihre eigene Wahl?
Ja,
genau, also deswegen, das meinte ich damit, dass ich so finde, dass es interessant ist, wie es diese Themen aus einer konservativen Sicht verhandelt, weil Abtreibung zumindest als eine mögliche Lösung für die Sache in den Raum gestellt wird und es dann eigentlich darum geht, dass sie sich selber dazu entscheidet und dann selber findet, nee, also ich will es schon behalten und alle anderen dann sind, okay, ja, Das hast du entschieden, dann ist das so. Obwohl der eine ist auch Arzt und sagt dir, du hast keine Überlebenschance. Mhm. Und der ist ja auch so, okay, ja, du hast dich dazu entschieden, dann ist das so. Mhm. Und insofern finde ich das aus so einer konservativen Perspektive, wird das halt wieder irgendwie so dieses Thema so weibliche so Handlungsmacht da so reingetragen wird. Und das finde ich eigentlich ja irgendwie interessant in diesem Rahmen. Mhm. Genau, also es ist nicht nur irgendwie darum geht, ja, okay, sie muss das Kind halt behalten. Alle sind so, nee, du musst es unbedingt behalten, Bella, du kannst es nicht abtreiben. Genau.
Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe hier noch ein paar Notizen, toxische Männlichkeit, Paternalismus, Aggressivität, die körperliche Stärke. Die Jungs sind dir natürlich immer körperlich überlegen, solange sie noch ein Mensch ist. Das wird danach auch anders.
Dann ist sie die Stärkste.
Ja, das sind halt die letzten 30 Minuten. So, oder? Mhm. Ja, der letzte Teil, das letzte Buch wurde dann auch nochmal in zwei Filme ausgedehnt. So, ne? Da ist sie dann halt die unsterbliche Neugeborene, die halt super krass die Skills hat und wie so Superheldin irgendwie dann, die im Schutz hält.
Was mich im Endeffekt noch so ein bisschen Frage ist, was so die kulturelle Anziehungskraft davon war. Also warum fanden so viele Menschen das so toll und warum ist es eine der größten Filmserien des 21. Jahrhunderts bisher?
Mein Gedanke war schon so dieses, also sehr einfache, banale Elemente, eine Dreiecksgeschichte, ein bisschen Fantasy, zwei verfeindete Gruppen, paar Kämpfe.
Irgendwie noch eine Schule im Hintergrund.
Unsterbliche Liebe, Coming of Age, Teenie-Romanze. Das ist nicht viel, was es braucht für einen Bestseller. Du kannst wirklich mit sehr viel Nichts sehr viele Seiten füllen. Und ich habe es halt auch erlebt, dass du machst den Film an. Und die sind ja zum Teil sehr, also der erste war noch nicht so aufwendig produziert, die wurden dann immer hochglanzmäßiger. Und du saßt dann so davor und denkst dir so, ich finde es irgendwie faszinierend, obwohl es total bescheuert ist, aber ich kann nicht weggucken.
Ja, wir hatten ja auch ultra viel Spaß, die zu gucken irgendwie.
Unterhaltsam war es
auf jeden Fall. Weil es so irgendwie lustig war, auch darüber zu lachen, wie absurd das ist und ja.
Und so wilde Theorien anstellen, wie sie jetzt dieses Kind gezeugt haben, obwohl er ja eigentlich tot ist, so, ne? Eigentlich keine Spermien produzieren dürfte, so, ne? Wenn die Theorie ist. Also, völlig absurd, aber ja, es war lustig.
Ja, aber ich glaube, dass halt irgendwie auch schon so ein gewisser Anreiz darin so steckt, so ein Bild von Liebe zu propagieren. Also so ein Bild von Liebe irgendwie vor Augen zu haben, dass Liebe irgendwie sowas Tolles ist und dass man sich so rein vertiefen kann und das irgendwie ja einfach deine ganze Existenz so umklammert. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch so ein Thema ist, was irgendwie viele angesprochen hat. Das war, was du ja auch gesagt hast, dass es so dieses Beziehungsmodell von einer geprägt hat, die wir kennen. Und also vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein Punkt, der Menschen daran so angezogen hat, ja.
Stephanie Meyer ist ja kurz auch aufgetreten im ersten und im letzten Film. Und in dem letzten oder im vorletzten Film, wo sie geheiratet haben, Edward und Bella. Und da stand sie ja so im Publikum und hat so applaudiert und gegrinst so. Und ich dachte mir so, die wird auf jeden Fall Tränen vergießen und wahrscheinlich sogar echte Tränen, wenn sie ihr Traumpaar da in echt heiraten sieht. So, ne? Und sogar die Schauspielerinnen und Schauspieler, die waren ja dann irgendwie wirklich auch zusammen. So. Und ich mir denke so, jo, das ist halt einfach so die Superromanze, ne? Zwei finden sich, die Beziehung ist erst unmöglich, weil sie ist halt ein Mensch und er ist ein Papier und dann wird es aber doch irgendwie möglich gemacht, weil sie wollen es halt unbedingt und dann heiraten sie und dann sind sie für immer zusammen. So, ne? Da denke ich mir so, jo, die hat, glaube ich, viel Spaß gehabt bei dieser Szene mit dem Dreh bei der Hochzeit.
Also Edward und Bella sind die Romeo und Julia des 21. Jahrhunderts. Das Liebespaar, was die Jahrhunderte überdauern wird.